So, unser Thema in diesen Tagen, zumindest den Teil, den ich übernehmen darf, der heißt ja Geist, Seele, Leib, besser gesagt Seele, Geist, Leib. Wir haben das rumgedreht und hat ja einen ganz bestimmten Grund, weil das Seelenverständnis, was wir gestern uns aus der Schrift geholt haben, eine wichtige Grundlage auch bildet für das Geistverständnis, um das es heute geht. Und ich möchte auch gleich wieder, wie immer, darauf hinweisen am Anfang, wenn jemand eine ganz dringende Frage hat zwischendurch, dann kannst du die ruhig stellen. Wenn es Zeit hat bis zum Ende, dann auch gut, dann reden wir am Ende nochmal gemeinsam darüber. Aber es soll hier niemand platzen, weil das wäre nicht so gut, dann soll er sich lieber gleich melden. Also bei der Seele hatten wir festgestellt, auch schon einige Geistaspekte. Es wird also das eine oder andere sich überschneiden. Das werden wir auch heute feststellen, zumindest die, die gestern da waren. Aber das ist ja kein Problem, wenn das eine oder andere mal eine Wiederholung ist, weil es gibt auch Bibeltexte, die ja beides behandeln, sodass wir uns auch beides anschauen müssen dann mit dem gleichen Text. Ja, grundsätzlich ist zu Geist zu sagen, ihr habt ja auch das Skript wieder vorliegen, wer noch keins hat, wenn ich einen übersehen habe, soll sich melden, dann können wir das noch ändern. Da haben wir zumindest die grundsätzliche Feststellung zu treffen, dass im Alten Testament das Wort für Geist auch für Wind verwendet wird. Also Geist und Wind ist dasselbe Wort, deswegen schreibt die Davar-Übersetzung Geist, Wind und damit ist das Problem gelöst. Ich habe mich trotzdem für Geist entschieden, um den Wind zu unterscheiden, aus einem anderen Grund. Vielleicht kommen wir noch drauf, weil überwiegend im Alten Testament das Wort auch für den Geist verwendet wird, ganz selten für den meteorologischen Wind. Also deswegen hat das die weitaus größere Übermacht in seiner Geistbedeutung als in der Bedeutung für Wind. Die Übersetzung, die traditionellen Übersetzungen geben dieses Wort auch mit Wind, Odem oder Hauch wieder. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das hat unter Umständen fatale Folgen für das Verständnis, wenn man das Wort Geist ersetzt durch eben zum Beispiel das Wort Odem, weil das irreführend sein kann. Wir werden das noch feststellen. Im Neuen Testament haben wir es einfacher. Im Griechischen gibt es für Geist und für Wind getrennte Worte. Da kann man das also ganz klar erkennen, was gemeint ist. Und ich habe am Anfang gleich den Vers auch als Beispiel genommen, weil er noch eine Schwierigkeit deutlich macht, die wir in unserem griechischen Denken, was ja auch uns anhängt, haben. Nämlich, wenn Jesus sagt in Johannes 3, Vers 8, dass der Geist weht, wo er will. Und so steht das in den meisten Bibeln. Der Geist weht, das erinnert ja an Wind. Und jetzt müssen wir wissen, dass der Johannes und auch die neutestamentlichen Schreiber und unsere Apostel alles Hebräer waren. Die haben also auch Hebräisch gedacht und Hebräisch gefühlt und so weiter. Und im Hebräischen gibt es das nicht, dass das Hauptwort eine andere Wurzel hat als das Tätigkeitswort, sondern die sind immer gleich. Das ist vielleicht auch für unsere Jugend interessant. Wenn der Hebräer die Strümpfe anzieht, dann sagt er nicht Strümpfe anziehen, sondern Strümpfe strümpfen. Oder der tut mit dem Besen nicht kehren, sondern der tut mit dem Kehrer kehren. Dann müsste er mit dem Besen Besen nennen. Das klingt aber in unserer Sprache nicht. Oder der König, der tut nicht Königen, der regiert ja bei uns. Deswegen müsste man sagen, der Regent regiert. Also das Hauptwort muss zum Tätigkeitswort passen. Das ist hebräisches Denken. Und wir machen das aber eben anders. Und deswegen, wenn Jesus sagt, der Geist weht, steht das eigentlich gar nicht dort, sondern er sagt, der Geist geistet. Und so steht es auch im Grundtext. Deswegen, die Davar-Übersetzung schreibt es ja auch so hin. Wir müssen also wissen, dass im hebräischen Denken die Wortwurzeln übereinstimmen. Und damit ist auch gewährleistet, dass der Sinn entsprechend wiedergegeben wird, was in anderen Sprachen eben nicht der Fall ist. Und das finde ich zumindest bemerkenswert. Also der Geist geistet oder weht, also er macht, was er will. Und hier schon allein in diesem Ausdruck des Herrn, wir kommen ja noch näher darauf zu sprechen, kann man feststellen, dass also hier etwas wesenhaft Personifiziertes geschieht. Wir haben ja das große Problem, ich nehme es auch gleich vorweg, die einen sagen, ja, der Geist ist nur eine Kraft, und die anderen sagen, der Geist ist eine Person. Und ich kann euch das jetzt schon verraten, wir werden also hier in dieser Bibelarbeit feststellen, dass es beides gibt. Der Geist wirkt als Kraft, aber auch als Person. Und jetzt passiert es mir, dass ich von beiden Seiten Schläge kriege, weil die einen sagen, das ist nur eine Person, und die anderen sagen, das ist nur eine Kraft. Und die Bibel sagt aber beides. Das wollen wir uns anschauen. Und deswegen das Thema Geist ist auch recht spannend und interessant. Und die Punkte, die hier aufgeführt sind, der Reihe nach, ich nehme an, wir kommen heute vermutlich nur bis zu Punkt 5. Das andere machen wir dann morgen und wollen mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Punkt 1 klingt vielleicht etwas seltsam. Der Geist als ein Teil des Wesens. Kann sich an die Seele erinnern, wir haben gestern über die Seele gesprochen, als Teil des Wesens. Also Wesenteil heißt, dass ein Wesen aus mehreren Teilen besteht. Und wenn der Geist ein Teil des Wesens ist, ist es also nicht das ganze Wesen. Und ich will den Vers nochmal lesen, den wir auch gestern gelesen haben, 1. Thessalonicher 5, 23. Und wir schlagen die Texte ganz in Ruhe auf, sodass jeder Gelegenheit hat, das mitzuverfolgen, wenn er denn will. Und vielleicht auch, wenn Ausdrücke ungewöhnlich sind, man hier sich noch eine Notiz machen kann oder auch mal nachfragen. 1. Thessalonicher 5, 23. Und ich bin froh, dass der Apostel Paulus war, der das so aufgeschlüsselt hat, wenn er hier in seinem Segenswunsch am Ende des Briefes zum Ausdruck bringt und sagt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollendet und ganz vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Also er trennt hier ganz klar zwischen Geist, Seele und Leib. Und diese Aufteilung hat ihren Sinn, ihre Berechtigung. Und wir wollen halt im Einzelnen nachvollziehen, anhand der hier aufgeführten Bibeltexte, wie das zusammenhängt. Auch den Text Hebräer 4, Vers 12 haben wir gestern schon gelesen. Aber Paulus hat mal gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, weil euch das erbaut. Hebräer 4, Vers 12. Und den Text haben wir gestern für die Seele gelesen. Heute lesen wir ihn für den Geist. Und damit hast du keinen Zettel. Und damit wird auch hier vom Geist ja diese Unterscheidung nochmal deutlich. Also das, hier heißt es, denn Leben ist das Wort Gottes und wirksam und schneidender als jedes zweimündige Schwert, durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist Richter der Absichten und Gedanken des Herzens. Also das lebende Wort ist eigentlich der Christus in Person, wenn wir heilsgeschichtlich denken gelernt haben. Und dieses lebende Wort teilt, heißt es hier, wir haben gestern auch die Variante gehabt von der Zuteilung, weil das Wort auch zuteilen heißt und hier auch der Geist, der Seele, das Wort zwischen Geist und Seele eine Zuteilung vornimmt. Das war für die Seele ja wichtig, das könnte also auch sein. Das ist für das Geistthema unerheblich, ob teilen oder zuteilen. Wichtig ist hier, dass Geist und Seele getrennte Bestandteile sind, auch in dieser Argumentation in Hebräer Kapitel 4. Gut, die dritte Stelle hier in 1. Korinther 5, Vers 5, die macht jetzt einen ersten wichtigen Aspekt auch deutlich. In 1. Korinther 5, Vers 5 geht es um einen Hurer, der in der Versammlung war. in Korinth und den man entsprechend behandeln sollte. Dieser Zusammenhang ist hier zunächst mal unerheblich für unser Thema, sondern hier ist wichtig, was der Paulus hier den Geist betreffend sagt, in 1. Korinther 5, Vers 5, nämlich einen solchen, diesen Hurer, dem Satan daneben zu geben, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also hier geht es einfach um die Entscheidung, dass dem Geist eine selbstständige Existenz, wesenhafte Existenz bei diesem Hurer zugestanden wird. Jetzt können wir diese Person ja nicht ausnehmen als Einzelperson für diesen Zustand, sondern müssen das für alle, zumindest für alle Gläubigen mal so nehmen, weil die Korinther waren ja schließlich Gläubige. Wie das bei anderen Menschen ist, dazu später noch ein Wort, wenn es um den Geist auch des Menschen geht. Also die grundsätzliche Aussage der Schrift, und darum geht es ja hier im Punkt 1, ist, dass der Geist, genau wie die Seele, ein Teil des Wesens ist. Dass also das Wesen Mensch und insbesondere natürlich der Glaubende aus Geist, Seele und Leib besteht. Wer da wann wohin geht und wie das alles funktioniert, haben wir in Teilen schon besprochen. Und das wird sicher auch heute noch hier und da das Thema sein. Und vielleicht auch am Ende, wenn wir noch dann ins Gespräch kommen, nach der Stunde, wird es dazu sicher noch Fragen geben und Erklärungsbedarf. Jetzt haben wir aber auch noch, wie es der Punkt 2 ausdrückt, den Geist nicht so als Wesenteil, sondern die Bibel beschreibt ihn auch als eine Art substanziellen Bestandteil. Du kannst es auch anders nennen. Also diese Begriffe, die ich hier gewählt habe, dienen lediglich dazu, diese Unterscheidung deutlich zu machen. Also was ist eine Substanz? Substanz ist ja etwas, was sich in etwas anderem befindet unter Umständen. Kann auch einzeln auftreten, keine Frage. Aber substanzieller Bestandteil will sagen, dass Geist im Menschen wesenhaft etwas wirkt, ohne ein Einzelteil sein zu müssen von diesem Wesen Mensch, wie im Punkt 1. Vielleicht noch ein Satz zur Erklärung zu dem Ganzen. Mir geht es einzig und allein darum, dass wir die Vielfalt der Wirkung des Geistes mal herausarbeiten. Eben sein wesenhaftes Wirken, sein Wesensein, sein substanzielles Wirken. All das, was da noch kommt, zeigt uns eine Vielfalt. Und diese Vielfalt hilft mir, dass ich nicht so extrem auf eine Sache gucken muss. Also wie eben die Meinung, der Geist ist nur eine Kraft, das ist zu wenig. Oder der Geist ist nur eine Person, ist auch zu wenig. Der Geist wirkt vielfältig. Und wir werden noch was feststellen, ich sage es auch schon vorweg, es geht einzig und allein immer eigentlich nur um den einen Geist. Das ist alles Gottes Geist. Alles ist Gottes Geist. Die Texte lesen wir noch. Es kommt alles aus oder von ihm und durchdringt alles. Die gesamte Schöpfung ist vom Geist Gottes durchdrungen. Weil wenn er diesen Geist wegnähme, würde alles sterben im Grunde oder alles zugrunde gehen. Und daran erkennen wir, dass auf der höchsten Ebene, das besprechen wir dann im Punkt 3, eigentlich sowieso eine Geisteseinheit vorhanden ist. Aber wir müssen ja in unsere Welt hineindenken und hier unterscheiden lernen und feststellen, dass es eben verschiedene Bestandteile und Wirkungen dieses Geistes gibt und es eigentlich müßig ist, wenn die Brüder sich streiten und sagen, er ist nur eine Kraft oder nur eine Person. Das ist mir immer so, ja, ich habe da immer so ein ungutes Gefühl dabei und da, wo ich herkomme, die sagen ja, es ist nur eine Kraft, er ist keine Person. Und es gibt andere, die sagen, er ist nur eine Person. Und ich habe schon in Brüderkreisen gesessen, da wurde dann heftig gestritten in der Runde. Und wer mich ein wenig kennt, weiß ja inzwischen, dass ich immer versuche, die Mitte zu finden zwischen den Meinungen, vielleicht auch noch mit der Schrift, um die Brüder ein wenig zusammenzubringen. Und manchmal gelingt es ja. Und ich erzähle euch nachher noch eine Erfahrung. Wenn ich es vergesse, erinnert mich dran. Also der Geist als substanzieller Bestandteil Da ist Epheser 1, Vers 17, die erste Stelle, die wir uns anschauen können. Epheser 1, Vers 17. Und hier haben wir ja dieses Gebetsanliegen des Apostels Paulus. Und er hat ja viele Wünsche in diesem Gebet, dass die Glaubenden endlich begreifen, was Gott alles gemacht hat für uns. Und einer dieser Wünsche, einer dieser Bitten, steht im Vers 17 und er betet und sagt, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung in seiner Erkenntnis. Also hier wird der Geist als Geist der Weisheit bezeichnet, der wirkt Erkenntnis Gottes. Also hier ist in uns eine Geisteswirkung, die uns Gott näher bringt oder die uns ein Verständnis Gottes vermittelt. Das könnte man als geistliche Substanz in unserem Inneren bezeichnen, nämlich diese wesenhafte Wirkung des Geistes. Wenn du der Meinung bist, dass das eine Person ist oder eine Kraft, ist auch recht. Auf jeden Fall ist das in uns etwas am Wirken, wenn wir denn das glauben können. Und der Paulus betet nicht umsonst dieses Gebet. Es stehen nämlich noch mehr Sachen drin, weil eben auch die Epheser offensichtlich die Tragweite dieser Geisteswirkung noch nicht erfasst hatten. Und daher sein Gebetsanliegen. Und ich denke, das ist durchgängig bis heute, dass wir Geisteswirkungen entweder unterschätzen oder verkennen oder sie zu wenig wahrnehmen. Und deswegen eben auch hier dieser Punkt, dass wir das Substanzielle des Geistes in uns verstehen lernen, dass er da wirkt, obwohl er gleichzeitig auch noch woanders sein kann. Jesus nennt das anders in Johannes Kapitel 6. Das ist ja bekannt, Johannes 6, da hat er in der Synagoge von Kapernaum gesprochen. Und da frage ich mich manchmal, die da gesessen haben, ob die das verstanden haben, das, weil wir heute solche Mühe haben. Entweder waren die besser als wir oder sie haben es nicht verstanden und haben es nicht gemerkt. Ne? Kann ja auch sein. Also, was habe ich gesagt? Johannes 6, Vers 63. Und da sagt er, der Geist ist es, der lebend macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Hier geht es also um die Geisteswirkung des Wortes Gottes. Im Übrigen, schnell gucken hier, steht ja hier nicht das Wort als Logos, sondern hier geht es um das fließende Wort Gottes, um das Rhemata, also die Rhemata, Plural, die fließende Rede Gottes, das dynamische, verändernde Gotteswort, das, was etwas bewegt, das, was in Gang setzt, was uns sozusagen erfasst und verändert, das meint er hier. Spricht er hier aus, also er redet nicht von Logos und sagt, dieses fließende, dynamische Gotteswort ist es, was uns lebend macht und was selber sozusagen Geist und Leben ist. Also hier wird auch eine substanzielle Wirkung im Glaubenden definiert durch dieses Wort, die wir vielleicht so noch nicht erfasst haben oder wahrgenommen haben, vielleicht aber auch doch, ich weiß es ja nicht, das musst du bei dir selber wissen. Also da ist etwas in dir, was dich eben dynamisiert, so wie wir das auch bei der Seele gestern gehört haben durch die Neshama in 1. Mose 2,7, das kommt nachher nochmal. Also das sehe ich als diese substanzielle Wirkung in uns, in dem in uns vorhandenen Geist. Wir werden ja nachher noch sehen, wie der da reingekommen ist und sowas. Oder morgen Abend, ich weiß nicht, wann ich dran bin. Morgen Abend, gut, ja, danke. Also wir müssen das im Gesamten sehen. Wenn da jetzt noch ein paar Lücken sind, macht euch nichts draus, wir füllen die noch. Und wenn jemand rückfragen will, dann macht das ruhig. Also ich sehe hier eine Geisteswirkung in uns, die Jesus klar definiert und auch Paulus. und sagt, diese Geisteswirkung ist es, die uns eben dynamisiert oder in Bewegung setzt, verändert, etwas tut. Und das ist ein ständiges Wirken in dem Glaubenden. Und hier in Johannes 6, das war ja noch vor Golgatha. Und das war noch in seinem irdischen Dienst. Und das waren noch Leute, die hatten noch nicht den Geist in der Form, wie er heute vorhanden ist. Und trotzdem sagt er ihnen sowas. Also das ist ein ganz starkes Wort für das Verständnis dieser Glaubenden damals. Auch wenn es seine Jünger waren im Wesentlichen, an die Worte auch gerichtet waren, die waren durch und durch Hebräer in ihrem ganzen Leben und waren gekettet an die Synagoge und hatten das alles noch mit der Muttermilch gekriegt eigentlich. Also es ist ein ganz großes Wort, wenn Menschen sowas gesagt bekommen mit diesem Hintergrund. Und wir heute selbst, wir haben ja noch Schwierigkeiten damit. Und deswegen ist es Paulus ein großes Anliegen und es ist immer wieder sein Wünschen und Wollen, nicht nur in diesem Gebet, sondern auch jetzt, wenn wir Römer 8 aufschlagen, in Römer 8, Vers 10, dass er den großen Wunsch hat, dass endlich die Glaubenden verstehen, was da passiert ist. Und auch hier in Römer 8, Vers 10 wird ja deutlich, dass hier etwas wesenhaft wirkt. Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, das bleibt, ist der Leib erstorben wegen der Verfehlung, der Geist aber Leben wegen der Gerechtigkeit. Was ist denn das für ein Geistesleben in uns? Dieses Geistesleben in uns definiert Paulus hier in Römer 8, da fängt er auch mit der Freiheit vom Gericht an, des in uns lebenden Christus und sagt dann, wenn das so ist, dann ist der Leib zwar gestorben, obwohl er noch rumläuft, aber der Geist ist Leben, also der Geist im Menschen ist Leben. Und das ist ja das Leben überhaupt, um was es geht. Das ist ja unser Ziel. Und das ist also nicht etwas, was du irgendwann mal kriegst, sondern er sagt, das ist jetzt schon so. Heute, hier und jetzt ist, wenn wir solche sind, von denen hier die Rede ist, sind wir geistlicherweise Lebende. Das ist also ein in uns wirkender, substanzieller Bestandteil dieses einen Geistes, der uns zum Leben sozusagen schon gebracht hat, nicht erst bringen wird. Also das ist das, wo wir nur staunen können eigentlich oder was du nur im Glauben fassen kannst oder wo man nur Danke sagen kann, dass es sowas überhaupt gibt, weil so rein rational kannst du das ja nicht erklären. Ne? Aber es steht halt hier, ich glaube, was da steht und wer Erfahrungen gemacht hat mit seinem Herrn, der wird ja sicher auch hier und da solche Erlebnisse haben, die er dann da einordnen kann. Aber das ist eben, ich sag mal, das ist wichtig, zunächst mal zu wissen, dass es das überhaupt gibt. Oder wenn ich jetzt das lese und glaube, was da steht, dann kann ich sagen, ja genau, das habe ich empfunden oder so geht's mir. Oder wie, das kannst du nur für dich. Das kann keiner sagen, du bist so einer oder du bist so einer. Sondern du musst selber wissen, wie die substanzielle Wirkung dieses Geistes, dieses einen Geistes in dir, dich verändert. Und sozusagen in einen ganz neuen Stand versetzt, obwohl dein Leib gestorben ist, wie Paulus das hier so ganz drastisch ausdrückt. Der Leib ist gestorben. Wir kommen ja noch zum alten und neuen Menschen, das hat ja damit auch zu tun. Gut, und jetzt im Korintherbrief, das ist das gleiche Thema, in 1. Korinther 6, 17, da zeigt Paulus, wie das funktioniert. Wie das funktioniert oder was die Grundlage dieses Ergebnisses ist, dieses wesenhaft dynamisierenden, glaubenden Menschen. In 1. Korinther 6 im Vers 3
steht im Konzept. 3,16 steht bei uns und 6,19.
Moment, bin ich auf der falschen Seite? Ich bin ja froh, dass ihr erst sehr aufmerksam seid. Ne? 1. Korinther 6, 17 würde ich lesen.
Und zweitens,
ja. Ach so. Also 1. Korinther 6, 17, Punkt 2. Gut, sind wir uns einig? Aber macht ja nichts. Ich finde das köstlich, ne? Aber da bin ich nicht der Einzige, der sich vertut. So, also, wir sind uns einig. Wir lesen erstmal das 6,17. Auch noch ein kurzer Vers, ne? Was ein Aufwand. Und daran siehst du, das lohnt sich, ne? Ja, heißt es, der aber, der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, ist angefügt, weil es geht ja nicht anders, ist ein Geist. Wie verstehst du das? Ist ein Geist. Das heißt, ist der Menschengeist und der Gottesgeist verschmolzen, die sind vereinigt. Und damit ist der Gottesgeist, der Geist Gottes, wesenhaft, substanziell Bestandteil des Glaubenden geworden durch diese Vereinigung. Das ist nicht eine Person, die in dir da wirkt. Das ist auch nicht nur eine Kraft, sondern das ist das geballte Gotteswesen vereinigt mit dem Menschengeist. So müsste man das sagen. Sodass der Menschengeist sozusagen assimiliert wurde von diesem Gottesgeist. Und jetzt der Gottesgeist in dir wirkt. Und das bewirkt, worüber wir die ganze Zeit reden. Also das ist für mich eben, ich habe es so genannt, du kannst es vielleicht auch anders nennen. Das ist für mich ein substanzielles Anteil nehmen des Gottesgeistes zusammen mit meinem Geist zu einer Einheit. Eckhart.
Römer 8, Vers 10, auch nicht anders zu verstehen, als dass der Geist verschmolzen ist.
Mhm. 8, Vers 10.
Ja.
Ja, genau. Ja, okay. Ganz danke. Ja. So ist es. Gut, und durch diese, vor allem eben der Epheser 1,17, 1. Korinther 6,17, ist für mich die Schlüsseltexte für diese Funktion des Geistes. Eben in der Vielfalt seiner Wirkung gesehen. Er wirkt ja nicht nur so, sondern es ist eben eine Möglichkeit. Und die sollte man nicht unterschätzen. Und damit, denke ich, ist es gut, dass wir, wie es unter 3 heißt, uns mit diesem wesenhaften Geist auf höchster Ebene nochmal beschäftigen. Ich sage euch auch gleich noch ein Reizwort zu diesem Punkt, weil ich habe das ja nur schon ein paar Mal gemacht, auch Bibelseminare zu dem Thema, und du triffst ja die unterschiedlichsten Leute. Und ich weiß ja nie, wer da sitzt. Bei euch weiß ich das so genau auch nicht. Also wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Ich bin das dritte Mal hier. Aber so in allen Lehrbüchern haben wir uns dann nicht ausgetauscht. Und es könnte ja sein, dass hier jemand sitzt, der das ganz anders sieht. Ne? Und dann musst du keine Hemmung haben. Also ich bin viel gewöhnt und kannst ruhig sagen, was du denkst, spätestens nachher im Gespräch. Also kein Problem, ne, für mich. Und jetzt lesen wir Epheser 4, Vers 4, und dann sage ich euch noch was dazu, was für eine Antwort man da bekommen kann, wenn man solche Dinge wörtlich nimmt. So, Epheser 4, Vers 4 ist nur ein Auszug aus dem Zuspruch des Paulus zu einem würdigen Wandel. Und er sagt, wir sollen uns befleißigen, endlich die Einheit des Geistes zu hüten und so weiter. Und sagt dann im Vers 4, denn es ist nur ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen wurdet, in einer Erwartung eurer Berufung. Hier bei diesen ein, das sind keine unbestimmten Artikel, sondern das sind Kardinalzahlen, also eins, da steht eins, ne? Nicht zwei, sondern eins. Also sagt er, es gibt nur einen Geist. Und wenn ich das glaube und wirklich nehme, muss ich zu der Schlussfolgerung kommen, auch in Verbindung mit noch 3, 4 anderen Texten, die wir gleich lesen, dass also dieser eine Geist auf höchster Ebene, dieser Gottesgeist, es ist der Ursache für alle anderen Geisteswirkungen, ist bis hinein in die Materie. Es ist ja wissenschaftlich und auch physikalisch längst bekannt, dass alles lebt, dass es eigentlich nichts Todes gibt, dass wir nur zu groß sind, um das zu sehen, dass im Kleinen auch die Elektronen und Protonen und so weiter da umeinander sausen. Und wie man das auch in der Schule ja inzwischen, glaube ich, auch ordentlich lernt, bei uns ist das schon etwas länger her. Und dass also alles sozusagen in Bewegung ist und es tot im Sinne von entweder Nicht-Existenz oder Bewegungslosigkeit es gar nicht gibt. Und wenn ich das glauben kann, dann ist für mich dieser eine Geist es, der von Gott ausgehend bis hinein in eben auch den Tisch hier und den Grashalm da draußen oder was es sonst noch gibt, seine Wirkung entfaltet in der entsprechenden Weise, wie eben dieses Teil, in dem es wirkt, sich darstellt. Und da ruft mir einer entgegen und sagt, das ist ja Pantheismus. Ja, und Pantheismus ist eigentlich eine heidnische Lehre, von dem eben das sowieso alles göttlich ist. Und ich muss mich da um nichts kümmern, weil er regelt das schon. Ne? Ist ja nicht ganz falsch, aber sie gehen ja von einem anderen Grundgedanken aus. Also die Verantwortung des Menschen wird ganz weggemacht und sowas. Also das ist ein extremer Standpunkt, den wir sicher nicht teilen. Und das soll damit auch nicht ausgedrückt werden. Also ich predige nicht Pantheismus, sondern ich glaube, dass eben dieser eine Gottesgeist seine Wirkung in verschiedenen Dingen zu verschiedenen Zeiten verschieden zum Ausdruck bringt. Er ist ja auch in dem nicht göttlichen Wesen, wenn man das mal so sagen will, oder dem Gegner wirksam. Denn Paulus sagt, den Vers habe ich vorhin nicht gelesen, ganz am Anfang, in 1. Korinther 12, Vers 6, dass Gott es ist, der in allen alles innen wirkt. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich das glaube, 1. Korinther 12, 6, es steht am Anfang in der Form Punkt 1, wenn ich das glauben kann, dann wirkt er eben auch in dem, der nicht glaubt, in dem, was mir nicht gefällt, auch in Dingen, die uns vielleicht nicht gefallen, weil er alles im Inneren beeinflusst. Energie, Innenwirkung ist ja Energie, also die göttliche Energie durchdringt alles und damit ist kein Pantheismus gemeint in diesem religiösen Sinn, den es da gibt, sondern eben der biblische Sinn, dass Gott eben überall auch wesenhaft sozusagen vorhanden ist. Und wir gucken uns nochmal die anderen Stellen an. Vielleicht wirst du dann hier und da auch sagen, ja, das kann ich auch so sehen, weil es da eben steht. Römer 8 waren wir schon mal und haben den Vers 10 gelesen. Wir lesen jetzt mal 9 und 11 drumherum. Man kann auch gleich 9 bis 11 lesen, das war ich noch gescheiter. Römer 8, Vers 9 bis 11, zu diesem Gedanken der Gotteswirkung dieser Einheitlichen. Römer 8, Vers 9 bis 11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Geist Christi nicht hat, dieser ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, das bleibt, ist der Leib erstorben wegen der Verfehlung, der Geist aber leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber, Schlussfolgerung, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus Erstorbenen erweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus Erstorbenen erweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wie durch seinen in euch inne wohnenden Geist. Also dieser Gottesgeist, wir müssen jetzt wieder an uns denken, der in uns im Inneren wohnt und der uns so verändert, wie es hier beschrieben wird, wenn er in uns ist, macht uns sozusagen jetzt schon lebend. Er redet sogar von den sterblichen Leibern, die lebend gemacht werden. Das ist schon wieder ein neues Thema, wie das denn funktioniert. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass eben gerade das Leben des Glaubenden auch wachstümlich angelegt ist, vom Hier bis zum Dort, nämlich in die Herrlichkeit. Das ist ja ein ständiger Prozess. Und der wird hier auch zum Ausdruck gebracht. Aber da will ich mich jetzt nicht dran festhalten. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass der in uns inne wohnende Geist, diese Substanz, die in uns ist, uns lebend macht. Und das ist ja nicht der Geist als Person. Ich sehe das hier nicht als Person, sondern eben als substanziellen Bestandteil, weil sein personelles Wirken ist ein anderes. Das werden wir noch feststellen. Morgen, heute nicht mehr. Also sein personelles Wirken ist ein ganz anderes. Die Schrift definiert das auch anders. Deswegen kann ich hier das nicht personell nehmen, sondern muss es substanziell sehen. Das ist der einzige Unterschied. So, und Jesus, was sagt Jesus zu dem Thema? In Johannes 4, Vers 24. Und ich erinnere wieder, das hat er gesagt, als er noch auf der Erde seinen Dienst tat, vor Golgatha. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Er spricht zu der Frau am Brunnen und sagt, Gott ist Geist. Geist ist der Gott, müsste man eigentlich sagen, wörtlich. Und die ihn anbeten, müssen in Geist oder im Geist und der Wahrheit anbeten. Wie tust du im Geist anbeten? Also musst du doch, wenn du im Geist beten willst, weil Gott Geist ist, musst du wesenhaft, substanziell in dir Geist haben. Sonst kann man nicht im Geist anbeten. Wenn ich im Wasser bin, ist das Wasser um mich rum, da wäre ich nass. Ne? Wenn ich im Geist bin, muss ich also geistlich irgendwie berührt werden davon. Also da muss was spürbar sein. Substanziell bin ich sozusagen im Geist, in dieser Substanz Geist. Und dann kann ich auch Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Jetzt kannst du dir Gedanken machen, wie das funktioniert, wie das aussieht und was weiß ich. Ich weiß es nicht, es steht nur hier. Ne? Also es steht hier und ich glaube es, dass also in dem Glaubenden, der diesen Stand hat, von dem hier die Rede ist, wesenhaft, substanziell Geist Gottes vorhanden ist, den er sozusagen als Medium benutzen kann, um mit Gott zu reden. Weil ohne Geist, sagt Jesus, wenn ich das Wort umdrehe, geht das nicht. Du musst im Geist beten, sonst keine Wirkung. Gut, also auch hier ist die substanzielle Form zu erkennen. Ich möchte jetzt mal zwischendurch diesen Psalm lesen. Hier, das kommt zwar später in eurem Skript, macht aber nichts. Psalm 104, Vers 30, eben zu diesem Thema des alles durchdringenden Geistes. Und weil wir ja, oder ich muss es anders formulieren, wir Glaubende haben ja einen anderen Zugang zu diesem Geist als der Nichtglaubende oder der, der gar nicht denken kann, nämlich Materie zum Beispiel oder Tiere oder was es sonst noch alles gibt. Und der Psalm macht deutlich, Psalm 104, ich habe hier mir das, es steht ja auch auf dem Zettel, habe es ausgeschrieben, weil ich habe es, glaube ich, aus der Dauerübersetzung, habe vergessen, das hinzuschreiben. Du entsendest deinen Geistwind oder Geist, sie werden erschaffen. Du erneuerst das Angesicht der Adama, also der gerödeten Erde. Wir haben über Adama ja gesprochen gestern. Das heißt doch, der Geist Gottes durchdringt die ganze Schöpfung. Das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist kein Pantheismus, sondern das ist Bibellehre. Die Bibel sagt mir, der Geist Gottes durchdringt alles und hält alles am Leben. Steht auch nochmal beim Hiob. Also hier können wir also den Glaubenden vom Nichtgläubigen oder vom Materiellen oder vom Tier gar nicht unterscheiden, was dieses Vorhandensein anbelangt. Der Unterschied ist nur, dass der Glaubende das glauben darf und verwenden kann. Dieses wesenhafte Gottes Geist Anteil haben in sich. Der das nicht glauben kann, kann das nicht verwenden. Der weiß es ja gar nicht. Der weiß ja nicht, dass er auch abhängig ist von diesem Gottesgeist, von diesem einen Geist, weil es keinen anderen gibt. Also müssen wir hier, wenn wir an das substanzielle Vorhandensein des Geistes denken, wissen, dass das verbunden ist mit dem nötigen Glauben oder der Treue dazu. Also ich glaube das, ich bin dem treu, dass das hier steht. und nehme das in mein Leben hinein und kann jetzt in diesem Geist mit Gott Verbindung aufnehmen, was der andere eben nicht kann, weil er das gar nicht weiß und nicht glaubt und nicht wissen will oder was weiß ich nicht alles. Oder das Tier, was es gar nicht kann, weil es eben noch nicht mal denken kann. Es hat eine andere Stufe, die haben ja auch ihre Berechtigung. Vielleicht kommen wir noch dazu. Also mir ist nur wichtig, dass wir noch einmal diesen Satz, dass wir verstehen, dass es müßig ist, sich darüber zu streiten, dass der Geist eine Kraft sei oder eine Person sei. Der ist mehr als beides. Der ist nämlich alles. Der durchdringt alles. Von ihm ausgehend, wie es in den letzten Grashalmen, ist alles Geist Gottes. Ohne Pantheismus zu predigen, noch einmal ganz deutlich, sondern eben, weil das Geschöpf, das auch eine eigene Entscheidung treffen könnte, durch dieses Geschenk des Glaubens dazu veranlasst wird, das in sein Leben auch wahrzunehmen. Also ich als Glauben habe nur den Vorteil, dass er mir diese Kenntnis oder Erkenntnis, dieses Wissen darum und das Glauben daran geschenkt hat. Der andere hat das nicht, kann also diesen Vorteil nicht nutzen, obwohl er es könnte, weil er auch den Geist hat. Vielleicht nicht in diesem Maße wie wir. Es gibt dann auch die Stelle mit dem Klimmen dort, was ich mehr auf den Menschengeist beziehe. Aber gut, prinzipiell, es geht ums Prinzip. Also wir müssen den Geist oder die Geisteswirkung größer sehen, umfassender, allumfassend. Und dann ist es nicht mehr so schwierig und dann muss man sich auch nicht streiten, dass der eine mehr das betont und der andere mehr das, weil eben der Geist umfassend wirkt. Gut, ich hoffe, dass das hier nicht so umständlich klingt oder wie auch immer. Ja, wisst ihr, wir können auch gerne drüber reden dann. Ich lasse mal die zwei Verse zwischendrin weg, weil ich habe jetzt den Psalm gelesen und Römer 8 oben. Ne?
Ja, wo im Psalm 104?
Und Vers 30, ne? Vers 30, ja. Das kann sein, dass ich habe eine andere Übersetzung gelesen, dass du das dadurch nicht gemerkt hast. Ja. Gut, dann haltet euch nicht so sehr an dem Zettel auf. Wir können das hier hinterher noch nachvollziehen. Ja, genau, das ist der Vers 30, genau. So, jetzt im Punkt 4 wird etwas deutlich, nämlich, dass es einen Unterschied gibt. Wir haben eben von der ganzen Schöpfung geredet, auch von den Tieren. Jetzt lernen wir hier bei diesen Versen im Unterpunkt 4, dass dieser Geist als göttliches Lebensprinzip doch einen Unterschied macht zwischen Mensch und Tier. Und dieser Unterschied ist insofern wichtig, dass wir, wenn die Schrift uns scheinbar sagt, dass Mensch und Tier das gleiche Geschick haben, trotzdem ein Unterschied besteht, eben in dieser Geisteswirkung zwischen dem Menschen, vor allem auch dem Glaubenden und dem Nichtglaubenden. Die Bibel verwendet das Wort Geist beim Tier anders als beim Menschen. Diesen Unterschied will ich jetzt noch herausarbeiten. Und deswegen, wenn wir uns die Texte jetzt anschauen, weißt du schon, worauf es rausgeht. Und das ist immer ganz gut, weil dann fällt das leichter auch im Text, das zu verstehen, wo dieser Unterschied liegt. In 1. Mose 2, Vers 7, der Text ist ja hinreichend bekannt. Den haben wir auch die letzten beiden Male schon hier ausgiebig behandelt, als es um die Seele ging. Nämlich der Mensch, heißt es da, Gott hauchte ihm den Odem des Lebens ein, steht in den meisten Bibeln, und der Mensch wurde eine lebende Seele. Wir haben gelernt, dass dort nicht Odem steht, weil das Wort Odem wird ja in den traditionellen Bibeln für Geist verwendet und auch für Neshama, also für Ruach und Neshama. Sie machen keinen Unterschied, deswegen mag ich dieses Wort eigentlich nicht so. Auch Hauch kann man lesen, also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Hier haben wir gelernt, bei der Seele haben wir diesen Text ausgiebig bearbeitet, dass Gott dem geschaffenen Menschen, der biologisch lebend war, durch das Geben der Neshama, das steht dort, nicht Ruach, ihn dynamisiert hat und damit zu einer handlungsfähigen Seele ist er damit geworden. Also er hatte seine Seele wurde handlungsfähig. Das war der Ausdruck, den wir gestern verwendet haben. Das heißt, der Geisthauch der Lebenden, so wird es ja genannt, ich habe es auch in die Fußnote nochmal reingeschrieben, das gibt es nur beim Menschen. Das heißt, die Verwendung Neshama und Ruach und Chaim im Leben, im Zusammenhang, gibt es nur beim Menschen. Beim Tier, wir werden das gleich sehen an den Texten, die noch kommen, ist nur vom Geist die Rede. Da gibt es das Neshama nicht. Also sehe ich hier qualitativ auch einen Unterschied in der Wirkung des Gotteshandelns für Tier und Mensch. Außerdem, wir haben gestern schon auch den Text gelesen, die Ausrichtung der Seele war verschieden und das, der Weg des Geistes auch, das werden wir gleich sehen. In 1. Mose 7, in Vers 22, wird ja das Umgekehrte beschrieben. Das müssen wir lesen. 1. Mose 7, Vers 22. Hier geht es ja um die Sintflut oder was da passiert ist. Und 7,22. Also alles starb, in dessen Nase Elberfeld ein Odem des Lebenshauches war, von allem, was auf dem Trockenen war. Neshama, Ruach, steht hier, also Neshama des Geistes, müsste man eigentlich sagen. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, Moment, sind auch Tiere gestorben. Vorsichtige Gegenantwort, nicht alle Tiere, weil die im Meer, die mussten nicht sterben, weil da war ja Wasser, das waren die gewohnt. Hier muss man heilsgeschichtlich denken, der einzige Vers, wo du scheinbar sagen könntest, auch das Tier hat Neshama, aber Vorsicht. Wer mich kennt, weiß, ich würde den Vers nicht anführen, wenn ich nicht eine Antwort hätte. Also heilsgeschichtlich denken müssen wir hier, weil nämlich das, worum es hier geht, nur die Menschen betrifft. Das heißt, das Urteil, warum das Ganze geschah, war ja menschenverursachend. Also das Sterben der Seelen, die Neshama haben, war hier die Ursache für dieses Urteil der Flut. Das ist die einzige Stelle, wo man annehmen könnte, dass auch die Tiere mit gemeint sind. Das muss ich aber ausschließen, auch wenn Tiere gestorben sind, nämlich Landtiere, weil alle anderen Stellen, wo von dem Tier die Rede ist, immer nur Geist steht. Das wird nie Neshama dazu gesagt. Und nur an dieser Stelle ist das scheinbar so. Deswegen, nach dem Prinzip, das wir gestern schon hatten, die Mehrzahl der Bibeltexte, die eindeutig sind, müssen genommen werden, um denen, der unklar ist, zu erklären und nicht umgedreht. Dass man mit dem Text, der unklar ist, die Klaren alle wegmacht. Das wäre ein fataler Fehler. Und hier ist es auch so ein Moment, dass wir also hier heilsgeschichtlich denkend vorausgesetzt sagen müssen, dieses ganze Gericht war an den Menschen gebunden und auch die Folgen auf ihn bezogen. Deswegen kann ich die Tiere auch wegen der Fische schon gar nicht mit hineinnehmen, weil die dieses Urteil nicht empfangen haben. Also wäre dem Prinzip, dass das Tier nicht Neshama hat, damit wäre das nicht gebrochen. Es sei denn, du bist jemand, der sagt, na, ich will das so sehen, die Tiere haben auch Neshama, dann kann ich daran nichts ändern. Aber ich kann es nicht so sehen, weil eben die anderen Stellen das Gegenteil sagen.
Was haben denn die Tiere dann im Vers 23 jetzt, in dem nächsten Vers? Da wird ja nochmal von den Tieren gesprochen. Mhm.
Da steht nichts davon.
Löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war. Mhm. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und so. Mhm. Ist das jetzt doch trotzdem ein Unterschied? Auch wenn das am nächsten Vers angesprochen wird.
Ja, also das Auslöschen, das Wegnehmen des Lebens war ja, ist ja klar, das hat ja alle betroffen. Ja. Zumindest die auf dem Land waren. Aber es geht ja im Vers, den wir eben gelesen haben, was war es, 22, danke. Da geht es ja hier darum, dass eben die Neshama erwähnt wird, ausdrücklich. Ne? Und die würde ich nicht auf die Tiere beziehen können, weil das eben nirgends bestätigt wird. Das ist die einzige Stelle, wo man das meinen könnte. Und ich muss einen Unterschied zwischen Tier und Mensch sehen, weil auch andere Zusammenhänge mir das deutlich machen. Er rettet ja auch Tiere, keine Frage. Ne? Das steht im Psalm auch. Und es geht ja hier um die, es geht hier einzig und allein um das handlungsfähige Machen der Menschenseele, auf das Gotteshandeln eingehen zu können. Und das kann kein Tier. Und wir haben gelernt, dass die Neshama den Menschen dazu befähigt, eine solche handlungsfähige Seele zu werden. Und jetzt kann das Tier nicht die gleiche Neshama haben, sonst wäre es nämlich auch handlungsfähig und gläubig an Gott. Es gibt ja Leute, die machen Tiergottesdienst. Du kannst dazu denken, wie du willst. Aber das ist nicht schriftgemäß, sondern die Tiere haben eben nur Geist, Ruach, und nicht Neshama. Und diesen Vers hier, der das durchbrechen würde, ist der einzige, den es gibt. Und deswegen habe ich ihn auch angeführt. Ich hätte ihn ja verschweigen können, hätte ich keine Schwierigkeiten. Aber so bin ich nicht, weil ich will, dass ihr das auch wisst. Weil es bringt ja nichts, wenn dann jemand findet den Vers irgendwann und dann sagt er, der hat gesagt, Tiere haben keine Neshama und hier steht das, dass sie das haben. Ne? Also muss man darüber mal reden, ob das so ist oder nicht so ist. Natürlich ist das auch eine Ermessensfrage, ist mir völlig klar. Aber noch einmal, es gibt keine andere Stelle. Alle Stellen, ich habe sie alle nachgeprüft, 24 Neshama-Stellen. Und alle beziehen sich auf den Menschen oder auf Gott. Niemals aufs Tier, gibt's nicht. Das ist die einzige Stelle hier, wo man es meinen könnte. Aber ich lese es heilsgeschichtlich, weil heilsgeschichtlich ist dieses Gericht vom Menschen ausgegangen und wird auch in seinem Ergebnis menschlich beurteilt, auch wenn im Vers 23 steht, dass auch Tiere mit gestorben sind. Weil nicht alle Tiere gestorben sind, müssen wir also auch hier sehen, dass das nicht die Tiere betroffen hat, dass sie davon mit betroffen waren. Keine Frage, aber es war nicht das Ziel des Gerichtes, Tiere auszurotten, sondern das Ziel des Gerichtes war es, dem Menschen dieses Gericht zu verschaffen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, um zu sagen, wenn Vers 22 Neshama sagt, meint das natürlich auch nur die Menschen und nicht die Tiere. Das wäre meine Erklärung. Du kannst dir gerne auch eine andere suchen. Lass mich das Ergebnis wissen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Verse dazu lesen, vielleicht wird es dann deutlich, weil ich habe mit dem Schwierigen angefangen, damit das Leichtere dann noch leichter wird. In Hiob schauen wir uns nochmal 34, 14 und 15 an, weil auch der Hiob unterscheidet zwischen beidem. Hiob 34, 14 und 15. Ich sehe, wir haben heute ein Problem mit der Zeit. Und müssen wir den Rest morgen machen. Ne? Es sei denn, wir. Kann man noch 10 Minuten machen? Ja, gut. Hiob 14, was habe ich gesagt? 34, danke. 14 und 15. So, was haben wir hier? Was ist der Mensch, dass du. Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und der vom Weibe Geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Kann er nicht stimmen. Ne?
34.
Danke. Manchmal merke ich ja selber, dass der Text gut ist, aber nicht zum Thema passt. Ne? 34. 14 und 15, genau, jetzt bin ich daheim. Also, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem, steht hier, Neshama, an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren. Also Geist und Neshama, dann sind Tiere und Menschen fort. Also hier unterscheidet zwischen Geist und Neshama. In diesem Vers, das ist der Grund, warum ich den da hingeschrieben habe, weil es eben zwei verschiedene Dinge sind, die wir trennen müssen. Das ist der eine Grund. Und jetzt lesen wir im Prediger, Kapitel 3, Vers 19 und 20, und dann nochmal im Psalm, den Unterschied zum Tier, also den Tierunterschied. Prediger 3, Vers 19 und 20. Das so, denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Klingt ja schrecklich, ne? Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Geist haben sie alle. Bei euch steht wahrscheinlich Odem. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an den einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Und den nächsten Vers haben wir gestern gelesen. Wer weiß, wo die hingehen, nach oben oder nach unten. Also, hier ist von diesem einen Geist die Rede, den Tiere und Menschen gleichermaßen haben. Und deshalb haben sie auch einerlei Geschick, was diesen Geist betrifft. Hier ist fürs Tier ist kein Neshama genannt. Und in dem Vers, im Psalm steht das genauso. Das ist der nächste Text. Und dann machen wir den Vergleich noch im Neuen Testament und dann kannst du das zu Ende denken. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen, dass wir jetzt sagen, uns geht es wie den Tieren. Sondern hier geht es ja nur darum, dass die Geistwirkung beschrieben wird. Und die Geistwirkung ist für Menschen und Tier dieselbe, weil es ist derselbe Geist. Wir haben vorhin gesagt, es ist der eine Gottesgeist, der überall wirkt, nur in verschiedener Form. Beim Tier anders als beim Menschen. Aber wenn er diesen Geist wegnimmt, ist mit allen beiden nichts mehr anzufangen. Das ist die Aussage. Da ist noch nicht von Neshama die Rede. Das ist ja was anderes. Das haben wir eben am Menschen bezogen ja gehört. Psalm 104, 27 bis 30. Den Vers 30 haben wir schon gelesen. Noch einmal diese Stelle. Und hier musste, man kann auch erst ab 28, es kommt auf die Übersetzung an. Ich glaube, die Verszählung ist hier unterschiedlich zwischen alten und neuen Bibeln. Es geht ja darum, dass Gott allem Leben seine Nahrung gibt. Und im Vers 28 heißt es denn, du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf und sie werden gesättigt mit Gutem. Und dann der eigentliche Grund, warum wir das hier lesen. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Geist hinweg, nicht Odem. Du nimmst ihren Geist hinweg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Du sendest deinen Geist und sie werden erschaffen. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens, das haben wir schon gelesen. Also der Geist ist es, der sozusagen die belebte Schöpfung belebt oder eben wieder ihr das Leben nimmt. Und da ist aber nichts von Neshama die Rede an dieser Stelle. Also wir müssen unterscheiden zwischen den Tieren oder der Schöpfung und dem Menschen, wenn es um die Belebung geht. Beim Menschen ist noch was mehr dabei, nämlich Neshama, nicht nur Ruach. Und das ist für mich der bezeichnende Unterschied. Und interessanterweise finden wir das Gleiche auch im Neuen Testament. Und das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, diese beiden Verse in der Offenbarung im Alten Testament, dem mal auf die Spur zu gehen, ob das da auch so ist. Denn ich habe bei Offenbarung damit angefangen. Und das Alte Testament bestätigt das, bis auf eben diesen einen Vers in dem Flutbericht, der scheinbar was anderes sagt. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 11, ist ja von den beiden Zeugen die Rede, die beiden Ölbäume, die nochmal auftreten in der ersten Hälfte der letzten danielischen Nachtwache. Das ist die dritte Nachtwache dann. Offenbarung 11, Vers 11. Da wird von denen gesagt, nach drei Tagen und einem halben kam Geist des Lebens aus Gott hinein in sie. Und sie standen auf ihren Füßen und große Furcht fiel auf die, die sie schauten. Hier heißt es Geist des Lebens aus Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Und hier geht es um Menschen. Abgesehen vom heilsgeschichtlichen Zusammenhang, der interessiert uns jetzt mal nicht. Geist des Lebens aus Gott, so wird es im Neuen Testament genannt. Und im Kapitel 13, im Vers 15, wenn du weiterblätterst, ist von einem Tier die Rede. Und da heißt es, von dem wilden Tier, es wurde ihm gegeben, dem Bild des wilden Tieres Geist zu geben, auf dass das Bild des wilden Tieres auch spreche und mache, dass so viele wie das Bild des wilden Tieres nicht anbetend umgebracht wurden. Also hier wird nur Geist gegeben. Bei den zwei Zeugen war es Geist des Lebens aus Gott. Und das sind genau dieselben Worte, nur halt im Griechischen, wie sie im Hebräischen stehen. Neshama, Ruach oder nur Ruach. Das ist also zu unterscheiden. Beim Menschen ist Neshama dabei, nämlich Geist des Lebens aus Gott. So nennt es die Offenbarung. Diesen Unterschied sehe ich also. Das heißt, der Ruach, der Geist oder das Pneuma im Neuen Testament ist bei allen dasselbe. Von Gott bis hin zum letzten Grashalm. Noch einmal, es gibt nur unterschiedliche Wirkungen dieses Geistes und einen Zusatz beim Menschen, der ihn offensichtlich dynamisiert und empfänglich macht, auch für das ganze Gotteshandeln. Also einen Zusatz, der uns sozusagen vom Tier unterscheidet. Und da können wir sogar noch so weit gehen, dass wir sagen, diese Wirkung, die Sonne Jamah, das wird in anderen Zusammenhängen deutlich, ist beim Glaubenden eigentlich erst zu spüren, weil der Ungläubige ja diese Wirkung zwar auch hätte, aber nicht verwenden kann. Und das ist für mich eben in der ganzen Spanne des Geistesthemas das Interessante, diese vielen Nuancen des Geisteswirkens, sodass ich mich eben insofern freue, dass wir uns nicht streiten müssen, weil der eine nur das sieht und der andere nur das sieht, sondern das ist eben vielfältig. Das ist viel, viel mehr, als man Land auf und Land ab vielleicht meint, dass es ist. Ich denke noch ganz kurz, dass wir den Menschengeist noch streifen. Da ist eigentlich leicht, das hat man mit zwei Texten im Wesentlichen erkannt. Und dann können wir vielleicht, wenn wir Schluss gemacht haben, noch ins Gespräch kommen. Wer will, kann dann gehen oder noch hier bleiben. Das lassen wir ja immer offen. Und dann kann man all die Dinge nochmal in Ruhe besprechen. Der Geist des Menschen ist also zu unterscheiden vom Geist Gottes, ist ganz klar. Die klassische Stelle dafür ist vielleicht 1. Korinther 2, Vers 11, die uns das mit am deutlichsten sagt. 1. Korinther 2, Vers 11. So, denn wer der Menschen nimmt die Tiefen des Menschen wahr, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also aber kann denn niemand die Tiefen Gottes als nur der Geist Gottes? Das Wort Tiefen ist eingefügt, weil da steht nämlich gar nichts im Grundtext. Und das bezieht sich auf die Verse vorher, weil wir die Tiefen Gottes verstehen können. Und deswegen ist hier auch das ergänzt worden. Also im Vers 10 zum Beispiel. So, also hier ist deutlich unterschieden zwischen dem Geist im Menschen und dem Geist Gottes. Also gibt es noch einen Geist des Menschen, ganz klar getrennt von dem anderen. Als Jesus die Tochter des Synagogenvorstehers zum Leben brachte, steht in Lukas 8, 55, ich sage es euch nur, müssen wir jetzt nicht lesen, ihr Geist kehrte zurück. Könnt ihr euch erinnern, gestern an 1. Könige Elia, der betet, lasst die Seele des Knaben in ihn zurückkehren. War auch so ein Effekt. Also die Seele kam zurück und er hat gelebt. Hier im Neuen Testament steht, ihr Geist kehrte zurück. Und sie hat gelebt. Wir haben eben gelesen, wenn der Geist weggenommen wird, ist auch das Leben weg. Beim Tier und beim Menschen gleich. Von Neshama ist hier nicht die Rede, auch nicht vom Geist aus Gott, sondern hier ist dann offensichtlich wieder beim Lukas in der Jesusrede eben nur von dem einen Geist die Rede, der alles wirkt in allen, ohne spezielle Effekte, die eben die anderen Stellen noch betonen. Und dies im Zusammenhang betrachtet, zeigt uns also, dass wir den Geist Gottes als den einen Geist betrachten dürfen, der aber im jeweiligen Geschaffenen sich anders ausdrückt und andere Wirkungen entfaltet und zusätzlich noch beim Menschen, im Besonderen beim glaubenden Menschen, die Neshama, also einen Zusatz, nämlich der Geist des Lebens aus Gott, wie es die Offenbarung nennt, hinzufügt, damit der glaubende Mensch auch eine Gottesbeziehung aufnehmen kann durch den Geist, der in ihm wohnt, was sonst nicht gehen würde.